Guten Tag, ich begrüße alle zu dieser Bibelklasse. Heute über Matthäus 23. Wir lesen ab Vers 13. Darf ich bitten, Christian?
Matthäus 23 ab Vers 13. Wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr verschließt den Menschen das Reich, in dem der Himmel regiert. Denn ihr selbst geht nicht hinein und die, die hinein wollen, lasst ihr nicht hinein. Wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr reist über Land und Meer, um einen einzigen Menschen für euren Glauben zu gewinnen. Und wenn ihr ihn gewonnen habt, dann macht ihr ihn zu einem Anwärter auf die Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr. Wehe euch, ihr verblendeten Führer! Ihr sagt, wenn jemand beim Tempel schwört, muss er seinen Eid nicht halten. Wenn er aber beim Gold des Tempels schwört, ist er an den Eid gebunden. Ihr verblendeten Narren, was ist denn wichtiger, das Gold oder der Tempel, der das Gold erst heiligt? Ihr sagt auch, wenn jemand beim Altar schwört, muss er seinen Eid nicht halten. Wenn er aber beim Opfer auf dem Altar schwört, ist er an den Eid gebunden. Wie verblendet seid ihr nur! Was ist denn wichtiger, die Opfergabe oder der Altar, der das Opfer heiligt? Wer beim Altar schwört, schwört doch nicht nur beim Altar, sondern auch bei allem, was darauf liegt. Und wer beim Tempel schwört, schwört nicht nur beim Tempel, sondern auch bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört bei Gottes Thron und bei dem, der darauf sitzt. Wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gebt noch von Gartenminze, Dill und Kümmel den zehnten Teil, lasst aber die wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Das eine hättet ihr tun und das andere nicht lassen sollen. Ihr verblendeten Führer, die Mücke siebt ihr aus, aber das Kamel verschluckt ihr. Wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr reinigt das Äußere von Becher und Schüssel, aber was ihr drin habt, zeigt eure Gier und Maßlosigkeit. Du blinder Pharisäer, wasch den Becher doch zuerst von innen aus, dann wird auch das Äußere rein sein. Wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid weißgetünchte Gräber! Von außen ansehnlich, von innen aber voller Totenknochen und von allem möglichen Unrat. Von außen erscheint ihr den Menschen gerecht, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr baut ja die Grabmäler für die Propheten und schmückt die Gräber der Gerechten. Und dann behauptet ihr noch, wenn wir zur Zeit unserer Vorfahren gelebt hätten, hätten wir niemals mitgemacht, als sie die Propheten ermordeten. Damit bestätigt ihr allerdings, dass ihr die Nachkommen der Prophetenmörder seid. Ja, macht nur das Maß eurer Vorfahren voll. Ihr Nattern und Giftschlangenbrut, wie wollt ihr dem Strafgericht der Hölle entkommen? Deshalb hört zu, ich werde Propheten, Weise und echte Gesetzeslehrer zu euch schicken. Einige von ihnen werdet ihr töten, ja sogar kreuzigen. Andere werdet ihr in euren Synagogen auspeitschen und von einer Stadt zur anderen verfolgen. So werdet ihr schließlich an der Ermordung aller Gerechten mitschuldig, angefangen vom gerechten Abel bis hin zu Serachia ben Berechia und den ihr zwischen dem Brandopferaltar und dem Haus Gottes umgebracht habt. Ich versichere euch, diese Generation wird die Strafe für alles das bekommen. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir geschickt werden. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, so wie die Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Doch ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus wird verwüstet und verlassen sein. Denn ich sage euch, von jetzt an werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis ihr ruft, gepriesen sei er, der kommt im Namen des Herrn.
Vielen Dank. Wir kommen also heute zu den 8 Weherufen über die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das ist immer noch an diesem Dienstag vor Karfreitag. Wir haben wiederholt gesehen in Matthäus 21, ab Vers 20 wird der Dienstag beschrieben in der Leidenswoche. Und das also bis zum Ende des Kapitels, dann Kapitel 22 und es geht eben hier in 23 weiter, aber auch 24, 25, alles am gleichen Tag, Dienstag vor Karfreitag. Und wir haben gleich festgestellt, die Worte des Herrn Jesus klingen ganz anders, als wie wir das sonst gewohnt sind aus den Evangelien. 8-mal sagt der Herr Jesus, wehe, wehe euch. So hat er nicht gesprochen. Wenn wir denken, wir haben in den vergangenen Bibelklassen ganz ausführlich ab Kapitel 21 all diese Diskussionen im Tempel studiert und wie der Herr Jesus auf so wunderbare, einfühlsame Art den Gegnern entgegengetreten ist, immer auf eine Weise, um sie zu gewinnen. Für die Wahrheit. Und wir haben auch gesehen, wie taktvoll der Herr benutzte zum Teil Gleichnisse, um Dinge nicht frontal zu sagen, sondern etwas abgefedert. Aber es wurde klar, die Gegner haben verstanden, was gemeint ist, aber es war einfach nicht so frontal und war dadurch besser erträglich. Aber jetzt, wehe, wehe. Warum dieser Wechsel? Kann jemand das auf den Punkt bringen mit ein paar Sätzen?
Weil das Maß voll war.
Das Maß war voll. Und woran haben wir das gesehen? Am Ende von Kapitel 22. Da sehen wir noch aus diesen verschiedenen Gruppen und Gegnern, die den Herrn da am Dienstag versucht hatten, im Tempel in die Enge zu drängen. Am Ende spricht der Herr noch mit einem Gesetzeslehrer und auch der wird ganz klar überführt. Der Herr kann ganz klar antworten und der Feind ist überwältigt und erstaunt über die Antwort des Herrn. Und dann haben wir gesehen, von da an haben sie ihn nicht mehr befragt. Das heißt, in Matthäus 22, 41 bis 46, in diesem Abschnitt, lesen wir, wie der Herr Jesus dann noch eine Frage seinen Feinden gestellt hat. Und die konnte niemand beantworten. Und dann war die Kommunikation am Boden. Fertig. Und jetzt sehen wir, der Herr spricht ganz anders. In Kapitel 23, Vers 1, richtet er sich an die Volksmenge und warnt sie vor den Führern des Volkes, die eben nicht Führer waren, sondern Verführer. Und dann kommt es eben zu diesen Weherufen. Aber auch hier sehen wir noch Gnade. Warum? Wie kann man in Weherufen Gnade erkennen? Hat jemand eine Idee? Ja, er zeigt ihnen die Fehler auf und er hat noch nicht das Gericht über sie gebracht. Also, wie gesagt, sie hätten noch Chance gehabt, umzukehren. Wehe bedeutet, jetzt pass auf, jetzt wird es ganz, ganz ernst. Aber das Gericht ist noch nicht da. Also der Weheruf ist ein ganz ernster, scharfer Aufruf zur Bekehrung. Aber es ist immer noch Gnade. Und so sehen wir, der Jesus hat sein ganzes Leben hindurch, und es lohnt sich, die Evangelien daraufhin zu lesen, immer genau angemessen gesprochen. In jeder Situation. Er hat ganz unterschiedlich gesprochen zu den Menschen, ganz anders zu der samaritischen Frau am Brunnen in Johannes 4, als zu dem Schriftgelehrten, führenden Schriftgelehrten Nikodemus, der ihn nachts besuchte, Johannes 3. Er hat wiederum ganz anders gesprochen mit dem reichen Jüngling oder mit diesem Halunken, Zachäus, ein großer Betrüger, der aber bereit war, radikal umzukehren. Und der Jesus hat anders gesprochen zu den Führern des Volkes als zu der Volksmenge, aber immer angemessen, immer richtig. Und so können wir unendlich viel von ihm lernen, wie wir mit den Menschen umgehen, worauf wir achten sollen, wie wir mit ihnen sprechen, wie wir ein Gespräch eröffnen, wie wir es weiterführen, wie wir es zu Ende führen. Es ist so ein Reichtum. Und nun gibt es also die Situation, wo es eben ganz scharfe, ernste Worte braucht, aber es ist immer noch ein Wort der Gnade. Man kann sagen mit Kolosser 4, ein Wort der Gnade mit Salz gewürzt. Können wir jetzt kurz aufschlagen. So sollten wir nämlich auch sprechen können. Ja, wir werden in Kolosser 4 aufgerufen. Darf ich bitten, Christian, Kolosser 4, Verse 5 und 6.
Seid weise im Umgang mit Menschen von draußen und nutzt die Gelegenheit, die Gott euch gibt. Eure Worte seien immer freundlich und angenehm gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst.
Und jetzt ganz wörtlich übersetzt ist es in Vers 6, euer Wort sei allezeit in Gnade. Ja? Worte der Gnade, aber gleichzeitig mit Salz gewürzt, sodass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Es gibt nicht einfach ein Schema, sondern man muss von dem Herrn Jesus lernen, eben im richtigen Moment die richtige Art zu treffen. Und wenn dieses Wort der Gnade eben mit Salz gewürzt ist, dann hat das eben auch eine besondere Wirkung. Was macht man mit einem Pferd, das nicht trinken will? Man kann zerren am Strick und alles versuchen, es will einfach nicht zur Tränke. Was macht man? Ganz locker bleiben, Salz geben, flache Hand. Dann geht das Pferd mit Freuden zum Wasser. Ja? Und so hat der Jesus gesprochen. Und da können wir eben jetzt auch sehr viel lernen von diesen besonderen Worten. Aber wir sollten nicht denken, dieses Wehe aber euch Schriftgelehrten, das sei das Übliche, wie man mit Menschen spricht. Nicht wahr? Es gibt solche, die predigen wie Holzhacker. Und sie denken, das ist konsequentes Christentum. Ist es nicht. Wenn man bedenkt, die Gaben zur Aufbauung der Gemeinde werden in 1. Korinther 14 zum Beispiel behandelt. Und dort werden die Gaben verglichen mit womit werden sie verglichen in 1. Korinther 14? Mit Instrumenten. Nicht wahr? Paulus spricht dann in dem Zusammenhang von Hafenspielen, Flötenspielen, mit der Posaune einen deutlichen Ton geben. Also, er vergleicht eigentlich das Sprechen des Wortes Gottes mit Musikinstrumenten. Und tatsächlich hat ein Vortrag, eine Predigt zu halten, hat sehr viele Parallelen zu einem Konzert. Ob man das jetzt mit Violine oder Klavier oder was auch immer spielt. Ganz viele Parallelen. Und was ist schon mal typisch bei den Instrumenten? Da wird das Schöne gesucht, das Edle, das Liebliche, auch das Ernste. Ja? Aber es ist dann auch so, dass eben Mit der Harfe kann man das gleiche spielen wie mit der Flöte, aber es klingt ganz anders. Woher kommt das eigentlich? Warum klingt eine Harfe ganz anders als eine Flöte? Anders gebaut, ja. Aber ich meine, die spielen ja die gleichen, wenn sie das gleiche spielen, die gleichen Tonhöhen, also die gleichen Frequenzen. Ein Ton ist ja eine Frequenz, eine bestimmte Schwingung. Warum klingt es denn anders bei der Harfe als bei einer Flöte?
Weil die Tonerzeugung anders ist. Eine ist das alte Instrument, das andere ist ein Blasinstrument.
Genau, es ist anders gebaut, es ist ein Blasinstrument, ein Saiteninstrument. Aber es hängt damit zusammen, jedes Instrument hat eine eigene Obertonreihe. Also das, was man meint, das sei jetzt der Ton. Na. Das, was man meint zu hören, das ist einfach der unterste Ton, der lauteste. Aber was ich jetzt gesungen habe, war eine ganze Serie von Tönen. Zu dem Ton, den ich gesungen habe, klang gleichzeitig auch eine Oktave höher. Und dann 5 Töne höher. Und dann 4 Töne höher. Und so weiter. Eine ganze Reihe von Tönen, und das nennt man Obertonreihe. Und da steckt übrigens der Dreiklang drin. Und sogar der Dominant-Septakkord. Das musste man nur einmal entdecken. Und dann konnte man schließlich im Mittelalter die mehrstimmige Musik erfinden. Aus dem Christentum heraus ist das ja geschehen. Und jetzt ist es so, alle Musikinstrumente haben diese Obertonreihen, aber bei einem Instrument ist zum Beispiel, ich sage jetzt einfach so aus dem Kopf was, der 3., 5., 7., 8., 9. Oberton stärker als bei einem anderen Instrument. Und wenn man mathematisch alle diese Sinuskurven, jeder Ton gibt eine Sinuskurve, zusammenrechnet, dann gibt das eine andere Kurve als bei einem anderen Instrument. Und das macht die Klangfarbe aus. Also bei der Geige hat das effektiv ein bisschen Sägezahn. Das heißt, heißt nicht, dass man auf der Geige kratzen muss. Aber das Bild gibt sich ein bisschen so und gibt der Geige diesen besonderen Klang. Und das macht ja die Musik so reichhaltig, diese verschiedenen Instrumente und diese verschiedenen Klangfarben. Und das sehen wir eben auch darin, wie der Herr Jesus mit den Menschen gesprochen hat. Mal so, mal so, mal so. Diese unterschiedlichen Klangfarben, die er eingesetzt hat. Und da haben wir schon einen Bezug auch noch zu einem Schlaginstrument. Ja? Die Bibel erwähnt ja im Psalm 150 zum Beispiel das Tamburin. Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Und so können wir eben von dem Herrn lernen, wie unser Dienst angemessen sein muss und eben auch unterschiedliche Klangfarben aufweisen soll, wie das 1. Korinther 14 nahelegt. Ja, das waren jetzt so einleitende Worte. Jetzt wollen wir auf den Text selber eingehen. Und ich habe am Anfang gesagt, hier gibt es 8 Wehen. Überrascht das jemand? Ich habe gedacht, das könnte sein, dass jemand sagt, was erzählt er da? Stimmt ja gar nicht. 7 Wehen. Und wer hat jetzt recht? Wer hat jetzt recht? 7 oder 8? Also, es sind 8. Leider, in Matthäus 23, Vers 14, in der Elberfelder, sieht man dort, ist der Vers 14 angegeben, ein Sternchen, und da steht gar nichts. Und das Ganze ist in die Fußnote verlegt worden. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verschlingt die Häuser der Witwen und haltet zum Vorwand lange Gebete, deswegen werdet ihr ein schwereres Gericht empfangen. Das steht nicht in allen griechischen Handschriften. Aber man muss wissen, wir haben heute ungefähr 5800 griechische Handschriften vom Neuen Testament. Und zwar verteilt über alle Jahrhunderte, vom 1. Jahrhundert Gewisse Handschriften kann man effektiv aufs erste Jahrhundert, auf die Zeit der Augenzeugen datieren. Zweites, drittes. Und dann durch alle Jahrhunderte hindurch bis ins 15. Jahrhundert, als dann der Buchdruck erfunden wurde. Und von da an musste man nicht mehr Handschriften schreiben, sondern konnte Handschriften drucken. Und die waren dann wirklich identisch. Bei den Handschriften konnte es noch Abschreibefehler geben. Und die hat es gegeben. Aber Offenbarung 22 warnt, also die letzte Seite der Bibel, dass niemand irgendetwas wegnehmen oder hinzufügen darf. Eine ernste Warnung. Aber diese Warnung wurde gegeben, und das möchte ich ganz besonders Muslimen nahelegen, die vielleicht jetzt auch zuhören über den Livestream. Die Bibel warnt davor, dass man eben wegnehmen und hinzufügen könnte. Und das ist geschehen im Lauf der Kirchengeschichte. Zum Beispiel Johannes 8, der Bericht über die Ehebrecherin, der Herr Jesus so wunderbar Gnade erwiesen hat, die fehlt in gewissen Handschriften. Aber jetzt müssen wir Folgendes wissen. Augustinus, das war ein Bibellehrer um 400 nach Christus, der überliefert in seinen Schriften, in denen er nicht nur gute Sachen geschrieben hat, sondern auch falsche, aber abgesehen davon, er überliefert in seinen Schriften, dass Leute, die keinen Glauben haben, er sagt zuerst, die wenig Glauben hatten, aber besser müsste man sagen, die keinen Glauben hatten, die haben das aus ihren Handschriften entfernt. In der Meinung, dadurch eben ihren Frauen keinen Anlass zu geben, die Ehe zu brechen. Und das ist sehr wichtig. Also müssen wir erwarten, es gibt Handschriften, wo das fehlt. Und tatsächlich sind das Handschriften wie zum Beispiel Sinaiticus und Vaticanus. Das sind große Handschriften aus dem 4. Jahrhundert. Und im 19. Jahrhundert haben die Gelehrten Westcott und Hort den Mehrheitstext, das ist also der Text, der so klar überliefert ist in diesen Tausenden von Handschriften, die wir haben, den Mehrheitstext haben sie in Verruf gebracht und haben gesagt, das ist ein schlechter Text. Und haben gesagt, das Beste ist diese ganz frühen Handschriften aus Ägypten. Und so wurde Vaticanus, diese Handschrift, und Sinaiticus zum Himmel erhoben. Und im 20. Jahrhundert hat man eine ganze Serie von Papyrus-Handschriften aus sehr früher Zeit der Christenheit entdeckt in Ägypten. Und die haben viele Übereinstimmungen mit diesen Sinaiticus und Vaticanus. Und ab Westcott und Hort über weitere Gelehrte bis auf Kurt Alland, da wurde dieser Minderheitstext aus Ägypten gefördert und gesagt, das ist der richtige Text. Und die Mehrheit der Handschriften, die irrt. Okay. Jetzt muss man sich Folgendes überlegen. Die Schreiber des Neuen Testaments haben nie ein Bibelbuch nach Ägypten geschickt. Also Handschriften aus einem Land, wo nie ein Original hinkam. Das soll jetzt der Maßstab sein. Und jetzt kommt dazu, aus diesen 5.800 Handschriften, eben die große Masse, also sagen wir über 90%, die zeigen eine unglaubliche Übereinstimmung auf, untereinander, und die sind zu finden in der heutigen Türkei, in Griechenland, Italien, also gerade in diesen Gebieten, wo Originale hingeschickt wurden. Und das erklärt, warum dieser Text so beständig wurde. So eine unglaubliche Übereinstimmung behielt, weil man eben die Originale noch in den ersten Jahrhunderten zur Verfügung hatte. Jeder konnte seine Handschrift, sagen wir, nach Rom gehen und den originalen Römerbrief konsultieren und die Handschrift korrigieren. Oder nach Griechenland gehen, nach Korinth und dort die Korintherbriefe als Vorlage nehmen, um die Handschriften zu korrigieren. Und da gab es also eine Orientierung, eine absolute Orientierung für die Handschriften, und das hat dazu geführt, dass diese Handschriften so beständig wurden. Aber in Ägypten hat man kein Original. Und Kurt Alland schreibt in einem seiner Bücher, der Text des Neuen Testaments, der Text dieser frühen Papyri aus Ägypten ist ein fließender Text. Das heißt, untereinander weichen diese Handschriften stark voneinander ab. Übrigens auch Vatikanus und Sinaiticus. Das ist eine Katastrophe. Wie viel Abweichungen die haben, allein in den Evangelien, mehrere tausend Abweichungen. Das sind gar keine guten Handschriften. Sondern ein fließender Text. Warum? Weil die eben kein Eichgewicht hatten. Wo man das richtige Eichen konnte, und darum wird der Text fließend. Man weiß ja nicht, nach was soll man sich richten. Und das hat also dazu geführt, dass dieser Text heute in allen möglichen Bibelschulen und theologischen Ausbildungsstätten wird dahingestellt, der Minderheitstext, das ist der authentische, ursprüngliche Text. Oder Sie sagen, der beste Text. Aber in Wirklichkeit ist es ein ganz schlechter Text. Und der Mehrheitstext ist wirklich der, der das Original wiedergibt. Und darum müssen wir festhalten, der Bericht der Ehebrecherin, Johannes 8, gehört dazu. Das Gleiche ist geschehen mit Markus 16. Der Schluss fehlt in wenigen Handschriften. Die Masse zeigt den ganz klar auf. Das ist kein Zweifel. Und jetzt eben, Muslime nutzen das aus und sagen, seht ihr, eure Bibel ist so schlecht. Da gibt es ja so Unterschiede in den Handschriften, muss man sagen. Ja, natürlich. Gott hat das vorausgesehen, dass es Leute geben wird, die Bibel da versuchen zu ändern. Aber er hat auch verheißen, dass er über sein Wort wacht. Der Jesus sagt in Matthäus 24, da werden wir noch darauf kommen, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Die Bibel ist das Buch, das niemals untergeht, aber es ist damit zu rechnen, dass es Handschriften gibt, die abgeändert worden sind. Aber die können wir eben aufdecken und ans Licht bringen. Und da ist es also ganz wichtig, dass man daran denkt, nur schon mathematisch ist immer damit zu rechnen, der richtige Text ist ein Mehrheitstext. Warum? Wir machen ein Gedankenspiel. Johannes hat das Johannesevangelium geschrieben, das Original. Und jetzt, was war die Folge? Die Gläubigen waren eifrig daran interessiert, eine Kopie davon zu haben. Also hat man das Johannesevangelium vorgelesen und konnte zum Beispiel 20 Schreiber gleichzeitig im selben Raum beauftragen, eine Abschrift zu schreiben. Da haben wir schon 20 Handschriften mit einem Diktat. Und man muss daran denken, damals eine Handschrift zu versenden, sagen wir von Rom nach Ägypten, das dauerte etwa 14 Tage. Also es war noch nicht so gut wie WhatsApp, so schnell, aber nicht schlecht, oder? 14 Tagen hat man eine Abschrift aus Rom, Römerbrief, konnte man in Ägypten haben. Und so durchs ganze Römische Reich. Also, jetzt muss man sich vorstellen, Original, 20 Abschriften. Und ein Schreiber verhört sich und schreibt ein Wort falsch. Jetzt haben wir schon eine beschädigte Handschrift. Aber 19 sind richtig. Eine, Minderheitstext, ist fehlerhaft. Aber stellen wir uns vor, Christen sind interessiert, die in Kontakt kommen mit einer dieser Abschriften. Oh, wir möchten auch eine haben. Also wird das diktiert oder als Vorlage hingelegt und 20 schreiben das ab. Ja, dann werden alle Richtigen, diese 19 Richtigen, werden da wieder abgeschrieben. Aber die 20. die da einen Schreibfehler hatte, ein Wort anders, die wird auch abgeschrieben, 20 Mal. Oder wenn jeder wieder 20 Mal abgeschrieben wird. Aber sieht man statistisch, die Handschriften vermehren sich, aber der richtige, der ursprüngliche Text wird ein Mehrheitstext. Und der fehlerhafte Text, der kann sein aus der zweiten Generation, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, der wird immer ein Minderheitstext sein. Und warum gibt es so viele Theologen, die denken, ah, der Minderheitstext, das ist der wahre Text, der Text von Nestle Aland? Weil die meisten Theologen nicht so viel am Hut haben mit Mathematik. Das ist wirklich so. Die überlegen sich gar nicht. Das geht gar nicht. Und unglaublich. Da kann man also mit Spezialisten sprechen, die sagen, ja, der Mehrheitstext, das ist ein Text, der hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt. Wie? Ja, also immer mehr hat es so diese Vereinheitlichung gegeben. Das ist mathematisch ein absurd, nicht wahr? Durch Abschreiben wird es nie langsam eine Vereinheitlichung geben. Es wird immer auseinandergehen. Also das kann nur jemand sagen, der nicht mathematisch denkt. Und da muss man sagen, also kann man gerade vergessen, früher haben wir gesagt, ja, das kommt daher. Es gab so im 3., 4. Jahrhundert gab es eine Revision. Und da wurde quasi festgelegt, das ist der Text. Und von da an hat man nur noch diesen Text abgeschrieben und so entstand der Mehrheitstext. Gut, das ist alles Schnee von gestern. Also wenn man das noch irgendwo mal hört oder in einem Buch liest, muss man wissen, das ist alles Schnee von gestern. Das ist in der Wissenschaft längst vorbei. Weil es hat nie eine solche Rezension gegeben. Gut, und jetzt dreht sich der Spieß. Wenn es nie eine Rezension gegeben hat, wie kommt es denn dazu, dass diese Tausenden von Handschriften so genau übereinstimmend sind? Weil das eben der ursprüngliche Text ist, der lange Zeit eben über mehrere Handschriftengenerationen in den ersten Jahrhunderten geeicht werden konnte an den noch existierenden Originalen. Und dann mit der Zeit waren diese Originale auch einmal am Ende. Ja, das geschieht mit jeder gut gelesenen Bibel. Ich musste das auch nach 50 Jahren, musste ich sagen, jetzt ist fertig. Jetzt muss ich eine neue Bibel nehmen. Ja, ich meine, wenn man dann nur noch Fragmente hat und sobald man blättert, fliegt wieder ein Teil einer Seite raus. Das geht nicht. Und dann habe ich Löcher drin gehabt und da muss man beim Vorlesen noch auswendig ergänzen. Ja, aber das ist vorbei. Also eine Handschrift, die viel benutzt wird, und diese Originale wurden viel benutzt, die waren dann halt nach 300, 400 Jahren waren die vorbei. Ja, und damit ist also klar, der Mehrheitstext ist der richtige Text. Und jetzt ist eben Vers 14. Das, was man in der Elberfelder als Fußnote hat, das ist original. Und jetzt noch eine Verbesserung. Das ist das erste Wehe. Damit jetzt keine Verwirrung entsteht. Also, bevor in Vers 13 der Herr sagt, wehe aber euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen. Das ist das zweite Wehe. Also man muss in seiner Bibel, ich habe das so gemacht, vor dem Wehe mache ich ein 1, einen Kreis darum und einen Pfeil zu Vers 14, wo nicht steht, das gehört dorthin. Und dann ist eben Vers 13 das zweite Wehe. Vers 15, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, Das ist das dritte Wehe. Und dann Vers 16, wehe euch, blinde Leiter. Das ist viertes Wehe. Vers 23, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verzehntet. Das ist das fünfte. Vers 25, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers. 6. Vers 27, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern. 7. Und dann Vers 29, wehe euch, Schriftgelehrte, das ist Weh Nummer 8. Ich bin ja dran, die Elbefelder CSV zu korrigieren nach dem Mehrheitstext. Und das Ziel ist, dann einmal eine Ausgabe von der Elbefelder zu machen, vom Neuen Testament, ganz nach dem Mehrheitstext. Weil die Elbefelder schon die alte und die sehr gut gelungene sanfte Revision von CSV Hückeswagen, sind ein Mischtext im Neuen Testament. Manchmal ist der Mehrheitstext, manchmal der Minderheitstext. Und jetzt hier zum Beispiel Vers 14 mit dem Sternchen, das ist Minderheitstext oben, aber der Mehrheitstext haben wir unten. Er ist schon da. Man muss halt wissen, was ist. Und das möchte ich noch machen. Und das lohnt sich, weil das doch im Gesamtumfang im Neuen Testament doch ein paar Kapitel ausmacht, an Textumfang. Natürlich allein schon mit Johannes 8, der Ehebrecherin, und dann Markus 16, die letzten Verse. Ja, und dann eben hier ein solcher Vers. Es macht dann schon etwas aus. Und wir wollen ja das ganze Wort Gottes haben, und der Herr hat es bewahrt. Sein Wort, können wir das noch aufschlagen, Matthäus 24, da spricht der Herr über das Volk, das niemals untergehen wird, und dann über das Wort, das niemals untergeht. Liest du, Christian, Matthäus 24, 34 und 35.
Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen.
Ja, dieses Geschlecht, griechisch genea, sollte man hier verstehen als Volk, Geschlecht, und bezieht sich auf das Volk Israel, nicht auf eine Generation hier. Es kann Generation bedeuten, aber hier muss es übersetzt werden, weil genea auch bedeutet Volk, Volkstamm. Also dieses Volk wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Man wird versuchen, das jüdische Volk auszurotten, aber es wird nie untergehen. Und es gibt wirklich durch die letzten 2000 Jahre hindurch eine Blutspur von 13 Millionen Toten unter dem jüdischen Volk. Und die letzten gerade vor ein paar Tagen mit diesem Terroranschlag in Neve Yaakov. Wo ich immer wieder durchgefahren bin. Neve Yaakov. Ja, eine schreckliche Blutspur, und durch die Jahrhunderte hindurch die Absicht, dieses Volk sollte verschwinden. Aber es konnte nicht verschwinden. Trotz des Versuches, 6 Millionen Juden auszurotten, auch so konnte es nicht untergehen. Das Volk, das niemals untergeht, und dann Vers 35, das Wort, das niemals untergeht. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Und so hat der Herr über sein Wort gewacht, und es ist gar nicht so schwierig herauszufinden, welche Handschriften Fehler drin haben, weil die Übersicht so klar ist mit der Mehrheit der Handschriften, der Mehrheitstext. Ja.
Man findet ja diesen Vers 14 auch in Lukas und in Markus, oder?
Nicht in Markus. Wo meinst du in Lukas? In der Parallelstelle. Ja, können wir aufschlagen. Du meinst in Lukas 11, nicht wahr? Welchen Vers schlägst du vor, dass wir lesen? Ja, aber das sind ganz viele Parallelen zu dieser Rede. Und es ist ja nicht dieselbe Rede in Lukas 11. Es ist eine Parallelstelle in dem Sinn, dass der Herr zu einer anderen Gelegenheit das auch schon gesagt hatte. Nicht wahr? Und darum gibt es ganz viel Übereinstimmung mit Matthäus 23, aber es ist nicht identisch, dasselbe. Und es ist eben wichtig zu sehen, jetzt hier Vers 14, in dieser Schlussrede am Dienstag, da hat der Herr das wirklich so gesagt. Und jetzt können wir vielleicht mal schauen, wie können wir jedes Wehe ganz knapp zusammenfassen. Worum geht es? Also das erste Wehe: Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verschlingt die Häuser der Witwen und haltet zum Vorwand lange Gebete. Deswegen werdet ihr ein schweres Gericht empfangen. Jawohl, Hartherzigkeit, aber noch mit einem besonderen Akzent. Der Herr erwähnt hier Witwen. Und Witwen sind Frauen, die aber in einer ganz verletzlichen Situation sind. Sie sind einsam und sie haben diesen Schutz, den sie in ihrem vergangenen Eheleben hatten, vom Ehemann nicht mehr. Und waren dadurch eben ausgeliefert. Und was wir hier haben, sind religiöse Führer, die die Schutzlosigkeit einer Frau in einer schwierigen Situation, die auch mit seelischen Nöten verbunden sein kann, schamlos ausnutzen. Das ist ein sehr aktuelles Thema. Gerade zum Beispiel auch in der Psychologie. Es gibt Leute, die nutzen die schwächere Position ihrer Patienten aus. Ich sage nicht, alle machen sowas, ja? Aber wir wissen von ganz schweren Missbräuchen, die geschehen sind, dass jemand also in seiner Position, in einer angesehenen Position, die Schwäche ausnützt. Und das ist etwas ganz Schreckliches, ganz Übles. Und schon im Gesetz wurde gesagt, 2. Mose 22, 21, können wir das kurz aufschlagen. Liest du vor, Christian?
2. Mose 22, Vers 21.
Genau.
Keine Witwe oder Waise dürft ihr bedrücken.
Ja. Also, eine Frau, die ihren Mann verloren hat, eine Waise, also ein Kind, das die Eltern verloren hat, auch als Schutz, ist besonders verletzlich. Und das Wort Gottes schützt verletzliche Menschen ganz speziell. Und eben eindrücklich, der Herr erwähnt das als erstes. Weh! Ihr habt eure Position ausgenutzt, um verletzliche Menschen eben zu euren Gunsten auszunutzen. Und das verknüpft ihr mit Heuchelei. Und zwar sehen wir, die hatten ein eindrückliches Gebetsleben. Ja, er sagt, denn ihr verschlingt die Häuser der Witwen und haltet zum Vorwand lange Gebete. Ich meine, man ist schnell beeindruckt, wenn jemand sagt, ich bete stundenlang. Aber es gibt eben auch solche, die lang und intensiv beten können, und das stimmt etwas gar nicht. Das ist nicht ein Beweis für Geistlichkeit. Es kann der Ausdruck sein von Geistlichkeit, aber muss nicht. Und wir sehen, das waren also Weltmeister im Beten. Aber ihre Haltung war ganz übel. Jetzt gehen wir zum zweiten Wehe.
Eine Frage.
Ja.
Zur Bedeutung von Wehe.
Ja, also im Wehe... Du findest das Wehe auch in den Propheten, zum Beispiel in Jesaja 5. Ja, und du siehst aber auch in der Offenbarung, wo diese Wehe ausgedrückt werden, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass Menschen umkehren können. Und da möchte ich vielleicht gerade hinweisen auf Habakuk 3. Jetzt wird es rascheln. Habakuk 3, einer der letzten Propheten. Und zwar spricht Kapitel 3 über das Gericht der Endzeit. Liest du, Christian, Habakuk 3, Vers 2.
Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen. Inmitten der Jahre verwirkliche es, inmitten der Jahre mache es offenbar. Im Zorn gedenke des Erbarmens.
Und dann in Vers 3 wird die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit beschrieben. Bitte.
Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran, Sela. Seine Hoheit bedeckt die Himmel und sein Ruhm erfüllt die Erde.
Danke. Also, es geht um das Gericht Gottes in der Zukunft, das auch in der Offenbarung beschrieben wird. Und dann heißt es, im Zorn gedenke des Erbarmens. Und darum haben auch die Weherufe, die Wehposaunen in der Offenbarung immer noch etwas Gnade darin, weil es die Möglichkeit gibt, dass Menschen auch in der Zeit des Zornes Gottes über diese Welt umkehren können. Darum haben wir auch in Offenbarung 14, Vers 6, das ewige Evangelium, das verkündigt wird. Und da wird aufgerufen, eben den Gott, der Richter ist, anzubeten. Und Offenbarung 7, ab Vers 9, macht klar, dass eine unzählbare Schar von Menschen aus allen Nationen, allen Völkern, allen Stämmen und Sprachen, die werden sich bekehren in der Zeit der Gerichte und werden durch die große Drangsal hindurchgehen und bewahrt bleiben. Und dann ins tausendjährige Friedensreich gehen, zum Tempel, der dort beschrieben ist. Ja, und so hat also Wehe auch hier schon die Bedeutung, der Herr kündigt das Gericht an, aber weil das Gericht ja noch zukünftig war und sich ganz speziell im Jahr 70 nach Christus erfüllte, nicht wahr, mit der Zerstörung des Tempels und Jerusalems, wir kommen darauf, da war also von da an noch eine Frist von 38 Jahren. Und da kamen ganz viele Juden zum Glauben. Allein in Pfingsten 3000. Und dann stieg schon bald die Zahl allein der Männer auf 5000. Und in Apostelgeschichte 21 wird Paulus gesagt, siehe, wie viele Myriaden von Juden glauben. Myriaden, das sind Zehntausende. Und so hat das Wehe des Herrn also immer noch die Möglichkeit eben gegeben, dass man diesem Gericht entkommen konnte.
Ich dachte, das Wehe gilt immer dem unbußfertigen Teil, auch in der Offenbarung. Das heißt dort auch, dass sie nicht Buße taten.
Ja, für die kommt dann das, was in dem Wehe angekündigt ist. Für die, die nicht Buße tun. Und dann hat für sie das Wehe eben keinen Nutzen gehabt. Aber für die, die dann noch Buße tun, für die hat das Wehe einen Aspekt von Gnade. Für die anderen ein Aspekt nur des Gerichts. Und da muss man aber auch noch betonen, nach der Entrückung der Gemeinde in dieser Zeit der Gerichte werden sich nur noch Menschen bekehren können, die nicht schon vorher das klar verkündigte Evangelium abgelehnt haben. 2. Korinther 2, 2. Thessalonicher 2, ab Vers 9 sagt, dass wenn der Antichrist kommt, Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns sendet, dass sie alle der Lüge glauben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Aber es gibt so viele Menschen, die haben das Evangelium noch nie klar gehört. Und da wird sich eine unzählbare Schar in den Gerichten, in den Weherufen doch noch bekehren können. Und eben diese Wehrufe des Herrn haben doch dazu geführt, dass Tausende von Juden dann eben doch die Gnade erleben durften. Und wenn man bedenkt, ich nehme das ein bisschen jetzt vorweg, in Lukas 21, das ist die Parallelstelle dann zu Matthäus 24, dort sagte Herr Jesus, dass wenn Jerusalem von Armeelagern umzingelt sein wird, dann sollen die, die in Jerusalem sind und die in Judäa sind, fliehen auf die Berge. Und das ist wirklich geschehen. Im Jahr 68 nach Christus haben die Römer um Jerusalem herum ihre Armeelager aufgestellt und dann sind alle messiasgläubigen Juden geflohen. Auf die Berge und dann über den Jordan nach Pella und dort wurden sie aufgenommen und wurden geschützt und keiner kam um bei der Zerstörung des Tempels. Und in dem Zusammenhang sind mehr als 1 Million ums Leben gekommen. Aber kein messiasgläubiger Jude. Die wurden gerettet. Ja, in dem Sinn meine ich, enthält Wehe doch einen Teil von Gnade. Ja, jetzt machen wir aber 20 Minuten Pause und fahren dann weiter mit dem zweiten Wehe.